Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 23. Dezember. 24 Gespräche in 24 Tagen mit 24 Menschen, genau die haben Stefan Blahut, ÖGV-Generalsekretär, und ich in diesem Dezember geführt. Am Ende bleibt eine Frage hängen. Was braucht's gerade wirklich, damit wir als Gesellschaft, Unternehmen, Organisationen und als gesamtes Land besser weiterkommen? Heute sprechen Stefan Blahut und ich über Mut zur Veränderung, über Neugier als unternehmerischen Motor und darüber, warum einfache Antworten bei komplexen Themen fast immer gefährlich sind. Es geht auch um Bürokratie, Verantwortung und warum KI nicht nur schneller machen sollte, sondern besser und schlauer. Und um die eine Sache, ohne die am Ende gar nichts funktioniert. Vertrauen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Der ÖGV ist ein Verein und braucht dafür Mitglieder. Was bietet der österreichische Gewerbeverein eigentlich für seine Mitglieder? Welche Leistungen erbringt der Verein? Was können Mitglieder erwarten? Das erklärt uns jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, was sollten Mitglieder oder jene, die es vielleicht gerne werden wollen, über den ÖGV unbedingt wissen?
Der ÖGV versteht sich als Plattform, also jetzt nicht als technische digitale Plattform, das sind wir ein bisschen, aber wir sind für eine Plattform, die es wirklich gibt, die man angreifen kann, die man besuchen kann, wo man Menschen findet, die alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die Verantwortung tragen, die mutig ein Projekt vorantreiben und die Herausforderungen haben, die andere eben auch haben. Und hier diese Vernetzung, den Austausch, das Voneinander lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bieten jede Menge Veranstaltungen, kleine, große, kleine im Sinne von Kamingespräch, kleiner Vortrag, große. Wir laden Politiker ein, dass sie ihre Vision mit uns diskutieren. Das Wesen des Vereins ist natürlich, dass es aktive Mitglieder sind. Wer daneben sitzt und wartet, dass was auf ihn zukommt, der wird länger warten. Und diese Mitglieder haben alle Expertise, die sie zum Wohl aller einbringen können. Also, dass man voneinander lernt. Vielleicht gebe ich ein Beispiel. Du möchtest ein Werbemittel drucken. Du druckst normalerweise nie, weil du eine ganz andere Profession hast. Ein Drucker, der das jeden Tag macht, erklärt mal, worauf es wirklich ankommt. Was muss ich anschauen? Wie ist das mit dem Papier? Wie ist das mit den Farben? Wie funktioniert das miteinander? Wie ist das mit Umwelt? Worauf muss ich achten? Und was ist daher ein gut geplanter Druckvorgang? Wo fängt der an und wo hört er auf? Dass man auch diese Expertisen austauschen kann.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Advent-Podcasts. Heute mit beiden Personen, die diesen Advent-Podcast ausgerichtet haben, allen voran Sascha Ladurner. Hallo Sascha.
Hallo Stefan, danke für die Einladung heute.
Du bist ja quasi der technische und organisatorische Backbone dieser Podcast-Serie. Ich darf da und dort ein paar Fragen stellen. Wir haben uns gedacht, wir machen diesen fast abschließenden Podcast, diese Serie mal gemeinsam und unterhalten ein bisschen darüber, wie wir hierher gekommen sind und warum wir überhaupt ganz grundsätzlich, warum verwenden wir Podcasts, was erwarten wir davon, was hoffen wir, dass uns und das den Hörerinnen so bringt, und ganz allgemein, wie haben wir jetzt als in der Gemeinschaft und auch als Gewerbeverein aus meiner Sicht dieses Instrument schätzen und lieben gelernt. Und natürlich, ich gebe es offen zu, hadere ich da und dort immer noch mit dem einen oder anderen Gespräch, weil oft ist es monologisch, viel lieber wäre es mit dialogisch. Aber das hängt natürlich auch von den Gästen ab, die in verschiedenen, die haben alle anders sind. Wir haben einen tollen Mix.
speziell heuer, würde ich gefühlsmäßig schon sagen, haben wir eine sehr gute Line-Up aufgestellt. Ja. Also muss ich echt sagen, also es ist jetzt heute der 23., also wir sind einen Tag vor Weihnachten und es waren bis dato 22 wirklich super Gespräche und morgen, kleiner Spoiler, kommt noch die Frau Bischöfin Richter ins Studio und da bin ich auch überzeugt, dass das noch einmal so richtig super wird. Natürlich hängt viel von unseren Gästen ab, aber ich glaube, heuer bis dato waren wir gut. Und jetzt liegt es ja nur mehr an uns, dass wir einen guten Abschluss finden.
Das ist richtig. Wir sind am Ende faktisch der 6. Staffel. Also wir haben wirklich schon viele Gespräche geführt.
Oh ja.
Also über 130, wenn man schnell rechnet. Mhm. Und ich lade auch alle Hörerinnen und Hörer ein, mal ein bisschen in der Historie zurückzugehen und sich das ein oder andere Gespräch noch einmal herauszugreifen. Wenn wir in der 6. Staffel sind, dann wissen wir haben vor Covid angefangen und wir sind jetzt in den Nachwehen mit allen vielen anderen Dingen, die Betriebe so.
Also wir haben genau
während Covid angefangen.
Das war ja, eigentlich der erste Beweggrund, den wir hatten.
Das ist schon so lange her, man erinnert sich kaum noch.
Genau, aus der Krise heraus etwas zu machen, das ein bisschen einen positiven Jahresschluss noch abgibt. Das war ja die erste Idee, ja. Dass das dann so eine Erfolgsstory eigentlich wird. Das haben wir ja damals noch nicht geahnt und auch gar nicht so geglaubt.
Ja, es kam so ein bisschen aus dieser Lagerfeuer-Mentalität. Ich erinnere mich, wir hatten ja damals, der Gewerbeverein macht jedes Jahr im September einen sozusagen Jahresauftakt, ist jetzt falsch, Programmauftakt nach dem Sommer, so quasi Reunion, alle sind aus dem Sommer zurück. Den hatten wir damals im 20er Jahr natürlich auch geplant. Und dann kamen ja diese ganzen Verbote, was man alles nicht darf. Und eine Veranstaltung mit 300 Leuten wäre halt ja nicht erlaubt gewesen. Und ich erinnere mich, es ist, glaube ich, innerhalb von 10 Tagen ist es runtergeschrumpft. Maximal 100 Leute, maximal 50 Leute, maximal 20 Leute. Und dann am Ende waren es höchstens 6 Leute. Und was machst du mit? Du kannst, und wir haben erst mal haben uns gedacht, okay, wir teilen es, wir machen 2 Veranstaltungen. Das geht dann, wenn du 6 Leute haben darfst, recht schlecht, weil da machst du oft das. Und wir sind damals umgeschwenkt und haben diese Kamingespräche gemacht, eine ganze Serie dieser Sachen. Und ich glaube, im Zuge dieser Gespräche kam dann auch die Idee, dass wir das durchaus digital fortsetzen können. Ja, und da stehen wir jetzt. Also ein bisschen stolz können wir natürlich sein.
Oh ja.
Ja, find ich cool, weil ich glaube, dass diese Unterhaltung ein bisschen herausfinden, nicht? Was bewegt den anderen? Wofür brennt der andere? Was macht er gerne? Wo sind so ein bisschen diese kleinen Hürden, kleinen großen Hürden? Als gestandener Unternehmer backt doch mal die großen Hürden aus, bevor man auf die kleinen kommt. Also um's kurz zu machen, es ist die Energiekosten, die Arbeitskosten, das Finden von guten Mitarbeitern. Fällt aber alles in diese ganz, ist momentan tatsächlich eine große Herausforderung, fällt aber ganz grundsätzlich in dieses, es ist immer irgendwas zu wenig im unternehmerischen Alltag. Irgendwas ist
fehlt
immer
Mangel, immer.
Irgendwas fehlt immer. Daher, wenn alles glatt läuft, empfehle ich jedem mal nachzuschauen, weil da stimmt was nicht.
Zu gut zum Wahrsein, oder? Sagt man da, oder?
Zu gut, um wahr zu sein. Das ist übrigens, das ist ein kurzer Sprung, entschuldige, das, was ich mir ja auch oft bei den diversen tatsächlich gefälschten Nachrichten und Videos und Einträgen in diversen Social Media oder E-Mail Kanäle immer denke. Also wenn es zu gut ist, wo man sagt, na, das kann ja gar nicht stimmen, so toll ist das, meistens stimmt es nicht. Also
ja.
In den hohen 90ern stimmt es nicht.
Genau, weil das ist, da erinnere ich mich auch an ein Gespräch, das wir geführt haben, ich weiß jetzt nicht mehr, was in der 2. oder 3. Staffel mit dem Professor Brasseur von der TU Graz zum Thema Mobilitätswende haben wir damals auch gesprochen. Und den habe ich ja damals angefragt und dann gesagt, ja, wird halt so 20 Minuten ungefähr das dauern. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, dann braucht man gar nicht sprechen. Das ist ein komplexes Thema und komplexe Themen verlangen auch komplexe Antworten. Hören Sie auf mit diesen kurzen Gesprächen. Wir müssen das anständig besprechen, dann verstehen es die Leute auch. Und er hat recht, es gibt auf komplexe Themen nur ganz selten eine simple Antwort. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, wenn man diesen ganzen Populisten dann oft zuhört, ja, die einfach rein sagen, mit uns wird alles besser, nur weil wir sind. Ja. Das ist natürlich Blödsinn.
Ja, das
die Komplexität ändert sich ja nicht nur, weil ich jemanden anderen an der Spitze habe.
Ja, ganz im Gegenteil. Ich meine, das siehst du im Betrieb, das siehst du in der Politik. Ich meine, wir alle kriegen ja mit, wie versucht wird, unsere budgetäre Situation im Land vielleicht in den Griff zu kriegen. Und natürlich hat jeder wahrscheinlich seine eigene Meinung dazu, was man vielleicht stärker, was man vielleicht weniger stark in Angriff nehmen soll. Aber dieses, das ändert sich ja nicht, wenn wir jetzt plötzlich eine ganz radikal andere Regierung hätten. Die Herausforderungen sind ja die gleichen und viele, genau. viele dieser Themen sind einfach langfristig anzugehen. Das wäre schon gut, nicht? Aber und nicht Kosmetik, so wie wir es dieser Tage auch wieder ein bisschen erleben. Nicht? Das Gesetz heißt dann irgendwie lustig und wir graben dann irgendwo ein bisschen Geld aus für einen Einmaleffekt. Ja, das kann da und dort schon sinnvoll sein, aber mittel- und langfristig bringt sowas halt gar nichts und wir kommen da nicht weiter. Deswegen haben wir auch eine Serie gestartet mit Was würde ein Unternehmer tun? Der Sepp Schellhorn hat das ja in einem größeren Prozess jetzt in den letzten Monaten begonnen als Reformstaatssekretär und hat angeblich über 5000 Ideen bekommen. Und ich glaube, das muss man fortspielen, das muss man einfach am Laufen halten, weil es gibt ganz viele Dinge, wo nicht einmal die zuständigen Personen, die das exekutieren, verstehen oder sich klar sind, dass das eigentlich nicht wirklich was bringt. Jetzt letztens wieder gehört, dass weiß Gott, wie viele Formulare werden ausgefüllt und am Ende liest es keiner.
Also, ja,
das ist dann genau, wie früher im Osten,
mich erinnert das gefühlt. Immer so ein bisschen dann an diesen Asterix-Comic in diesem Haus, das Verrückte macht, ja, mit dem Formular E irgendwas, das da benötigt wird.
Das fand ich übrigens ganz spannend, weil scheinbar ist es nicht nur ein österreichisches, sondern ein europäisches Leiden, dass wir die Administration haben, wie wir sie haben. Jetzt kann man sie verteidigen und sagen, die macht nur das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Das stimmt. Jede Handlung der Administration braucht eine Verordnung, ein Gesetz. Nichtsdestotrotz, glaube ich, könnte man sich insgesamt die ganzen Agenten etwas streamliniger vorstellen, auch aus der Verwaltung heraus.
Da bin ich zu 100% deiner Meinung. Ich glaube auch, dass es zu viel ist und immer noch etwas draufgesetzt wird, ohne zu schauen, was kann ich denn gleichzeitig dann aber wegnehmen. Weil wir haben ja auch, glaube ich, schon viele Dinge, die heute nicht mehr so zeitgemäß sind, als wie in der Zeit, wo sie vielleicht vor 20, 30, 40, 50 Jahren durchaus Sinn gemacht haben, es zu tun. Da könnte man schon einmal auch anständig drüber gehen mit einem Wischmopp und sagen, gut, das und das und das ist heute eigentlich so nicht mehr notwendig. Ja. Man hat es ja auch irgendwann einmal geschafft, Stempelmarken abzuschaffen. Ja.
Ich glaube, das war eine schwere Entscheidung.
Ja, genau. Und ich glaube, das braucht es. Und da fällt mir auch ein, das Gespräch heuer, das du geführt hast mit dem Veit Dengler zum Beispiel, der ja selbst auch sagt, da müssen wir das politische System ändern. Das System an sich muss man ändern, wenn wir große Reformen anstoßen wollen. Ja. Und da sind die Parteien selber natürlich auch gefordert, sich selbst zu reformieren. Und ich glaube, das ist halt dieser ganz schwierige Antrieb, das zu machen im vollen Wissen, dass man selber nicht mehr davon profitieren wird. Ja.
Das ist, glaube ich, die größere Herausforderung. Und da spricht sich ein Unternehmen natürlich leicht, ob ein kleiner, die tun sich noch leichter, oder ein großes Unternehmen. Viele Prozesse, viele Change-Prozesse werden meistens top-down angegangen. Ganz selten kommt was von unten hinauf, dass das eine tiefgreifende strukturelle Wirkung entfalten könnte. Und jetzt wissen wir auch, dass ganz viele dieser Change-Prozesse halt nicht super gut aufgesetzt sind und scheitern aus, weiß ich, du kriegst zwei verschiedene Unternehmenskulturen halt einfach schwer so zusammen, dass sie nachher gut funktionieren. Wie viele große Unternehmen gibt es, die aus mehreren Unternehmen zusammengewachsen ist, wo es immer noch die aus der Firma gibt und die aus der Firma, und das weiß man dann noch Jahre, Jahrzehnte später, woher diese Kulturen und woher und das kommt. Insofern ist es natürlich schwierig im öffentlichen Bereich, wo es quasi keinen Chef gibt, in dem Sinn, wo alle ein bisschen abhängig sind von Wahlperioden, Wiederwahlperioden und solchen Sachen, so große Dinge auch wirklich durchzusetzen. Bloß, wir müssen es machen. Es fährt kein Schiff mehr dran vorbei. Viele von uns
Und die, die es nicht tun, sollen es mal nachschlagen, erinnern sich sicher an den doch durchaus bemerkenswerten Versuch Anfang der Nullerjahre, den Österreich-Konvent, wo also Bundesregierung, Landeshauptleute, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Parlamente in verschiedenen Zusammensetzungen sich mehrere, ich glaube es war sogar Jahre, zusammengesetzt haben, um auszutüfteln, wie zum Beispiel das Zusammenwirken von Bund, Ländern, Gemeinden verbessert werden könnte, wie das neu geregelt werden könnte. Und am Ende hat man sich nur sehr vage auf einige Dinge einigen können. Es sind schon ein paar Sachen davon umgesetzt worden, aber halt die, die nur leicht von der Hand gegangen sind. Und das Tiefgreifende ist liegen geblieben. Meine Theorie dazu ist, warum? Naja, weil die es betroffen hat, wollten diese Änderungen im Endeffekt nicht. Und wahrscheinlich wäre es klug gewesen zu sagen, wir ändern das jetzt und es tritt in 10 Jahren in Kraft, damit das mal auf den Weg kommt. Weil irgendwann muss es auf den Weg kommen. Verantwortung zu übernehmen ist halt nicht immer für jeden, für jede opportun. Und wenn keine Verantwortung übernommen wird, dann fängt es zum Schleifen an. Ne? Und dann kommen umständliche Dinge daher und dann wird es immer komplizierter. Ich verstehe nicht, dass unsere Republik das nicht schafft. Idealerweise beschließen wir ein Budget, das halt 10% günstiger ist als das Jahr davor. Und dann werden sie schon Lösungen finden.
Einsparen will jeder, nur ganz selten halt nur bei den eigenen Sachen, weil jeder sieht den Bedarf beim anderen weniger gegeben als bei sich. Und damit sind wir dann schon in dem Dilemma. Und dann hat man natürlich noch, speziell in der Politik, gewisse Klientel, die man auch bedienen muss, ja? Weil denen hat man ja auch was versprochen in der Wahl. Da muss man im Idealfall ja auch schauen, dass man ein bisschen was zumindest davon halten kann, zumindest so viel, dass sie einem bis zur nächsten Wahl wieder vergeben haben, dass man den Rest nicht umgesetzt hat. Und das macht es ja teilweise einfach schwierig. Und weil du jetzt auch sagst, der Föderalismus, also wir haben so eine krude Mischung an diesem Föderalismus, der nicht das Beste beider Welten, sondern eher das Schlimmste beider Welten. Das ist
das Bequemste.
Das Bequemste beider Welten.
Das Bequemste, faktisch sogar aller Welten. Und man
das
kann
geht halt nicht. Ja,
ist weil schwierig.
Der ja. Landeshauptmann ist ja ganz stark im Steuergeld verteilen. Ja, wenn er sie selber auch beschließen müsste, das will er ja gar nicht. Ja, das lehnen die Landeshauptleute ja prinzipiell eher ab. Ja, weil,
mit windigen Argumenten.
Damit also bin ich ja nimmer nice. Nice bin ich ja nur, wenn ich Geld verteile. Und den Gemeinden, den Bürgermeistern, den Vereinen, was weiß ich, Geld zu geben, Fördermittel zu geben, ist viel einfacher, als wie im Vorfeld auch selber diese Fördermittel zu lukrieren, indem ich eben der bin, der die Steuern macht. Ja. In der Schweiz sieht man es ja, da sind die Kantone ja in einem gewissen Grad in einem Wettbewerb zueinander und macht halt dann auch was. Ja. Da muss man sich schon anstrengen. Beziehungsweise halt dann, wenn ich höhere Unternehmenssteuern habe, dann muss ich halt was anderes bieten dafür, ja, dass man die jetzt nicht aus meinem Kanton weggehen und das Büro und den Hauptsitz woanders hin verlegen. Innovation wird halt dann gefordert. Ja,
genau. Das ist, glaube ich, das, was essentiell ist, nämlich schwierigere Umstände oder andere Herausforderungen bringen andere Lösungen. Ich glaube ja auch, und einer der neuen Damen und Herren möge mich dafür schlagen, aber ich glaube auch, dass der Landeshauptmann-Position, ich glaube, weltweit die beste politische Position ist, faktisch unabwählbar, also ganz selten, ja, weil es halt sehr austarierte Verhältnisse geben, faktisch immer, wenn du das beim bist, bleibst du das, bis du nicht mehr willst. Aus dem Gefühl heraus für nichts verantwortlich, aber immer mit großem Aufzeigen. Da es gibt ja auch diese schöne österreichische, für unsere deutschen Freunde, die uns zuhören, dieses schöne österreichische Konstrukt der Landeshauptmann-Konferenz, die verfassungsrechtlich nicht abgebildet ist. Aber dass das in Österreich so ein gewisses gesetzesähnliches Charakter hat, wenn die zusammenkommen, wird das beschlossen und dann gilt das. Das ist schon sehr, sehr speziell.
Ja, wobei ich glaube, das handhaben ja die Deutschen nicht viel anders. Da treffen sich ja die Ministerpräsidenten schon auch regelmäßig, um dann den entsprechenden Druck aufzubauen auf die Regierung in Berlin, oder? Oder ja, bin ich da jetzt ganz
ist auch föderal, wobei meiner Meinung nach Deutschland eine Spur, wie soll ich sagen, klüger aufgestellt ist. Also dass die Verantwortung etwas klarer verteilt. Ja. Und das macht natürlich dann auch einen großen Unterschied, das stimmt so. Und verlieren wir uns jetzt nicht zu sehr in der Politik, wir sind uns alle einig, dass Mut zur Veränderung selten geschadet hat. Das Verständnis mittlerweile bei allen, hat ja auch die Handhabung von Covid und Ähnlichem gezeigt, bei allen ist uns vorgeführt worden, also ganz auf der Höhe der Zeit sind wir administrativ und politisch in diesen Dingen nicht. Und man sollte sich vielleicht doch bei anderen, wo es klügere Beispiele, schlauere Funktionalitäten gibt, zumindest was abschauen. Nicht? Es ist letzter Satz dazu. Also wenn das noch stimmt, aber ich habe das so aus eigener Erklärung, also es wurde mir genauso erklärt, stimmt, dass die Schulen bis Ende, glaube ich, Oktober bestellen müssen, alles, was sie im Folgeschuljahr brauchen und dann noch nicht genau wissen, wie viele Schüler sie haben und allfällig ändert sich noch was. Und nachher gibt es eher Themen, dass das nicht so leicht macht, diese Nachbestellungen. Und dann frage ich mich, wenn Lebensmittelkonzerne die Ware über Nacht wohin bringen können, wieso können wir das sonst nicht?
Ja, aber gut. Da sind wir aber eh bei so einem Thema, das ja auch einmal aufgekommen ist, dass wir in sehr vielen Dingen auch logistische Probleme haben und die auch einen Hebel hätten, die Gesellschaft tatsächlich nachhaltig zu verändern. Ja. Mhm. Also ich glaube das auch. Und was du jetzt gesagt hast, das finde ich einen wunderbaren Satz, das werden wir als Titel-Episode wahrscheinlich einmachen, Mut zur Veränderung. Ja. Weil das ist schon auch so etwas, das sich ja auch durch die ganzen Gespräche jetzt mit allen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit allen aus der Forschung und Lehre, mit denen wir gesprochen haben, durchzieht eigentlich dieser Wunsch nach mehr Mut, nach mehr Mut zur Veränderung, Dinge auch zu tun, die im unternehmerischen Handeln ja gegeben sind, weil sonst bist du irgendwann out of business. Ja? Wenn du dich nicht permanent weiterentwickelst, du musst dich wandeln, du musst schauen, wo entwickelt sich der Markt hin, wo entwickeln sich meine Kunden hin, was ändert sich, welche neuen Technologien gibt es. Ich kann mich also nicht zurücklehnen und sagen, ja, okay, das habe ich jetzt gelernt, das machen wir heute so und das lasse ich für die nächsten 30 Jahre. Ja? Weil alle die Unternehmen, die das gemacht haben, die gibt es nimmer. Alle, die sich ständig weiterentwickeln, die sich ständig mit allen neuen Dingen auseinandersetzen, die kommen weiter. Und ich glaube, diese Wahrheiten dahinter, die sollte man auch den Menschen draußen zumuten können. Ja? Traut euch was. Veränderung ist manchmal scary, ja? Oder eigentlich immer angsteinflößend, ja? Aber es ist super. Ja? Da jetzt einmal so was Spannendes gelesen, witzigerweise in einem Comic. Ja? Da geht es um The Sandman, der also der Herr der Träume ist, und dem entfleucht ein Albtraum in die reale Welt, weil der Albtraum ist unzufrieden, dass er die Leute immer erschrecken muss. Ja? Und der Sandman holt ihn zurück und erklärt ihm dann, die Albträume sind nicht da, um die Leute zu erschrecken, sondern um sie mit ihren Ängsten auseinandersetzen zu lassen, damit sie diese Ängste dann auch im realen Leben konfrontieren können. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas wichtig. Dieses sich fürchten ist okay, aber ich muss den Mut aufbringen, mich dieser Angst dann auch zu stellen, weil es wichtig ist in der Weiterentwicklung. Sonst, wie sagt man so schön, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.
Ja, und viele, also ja, es braucht Mut zur Veränderung, ganz sicher. Wobei, es ist ja jetzt nicht, dass wir uns völlig neu erfinden, nicht? Also, dass wir was ganz anderes machen. Es sind ja kleine Sachen und oft auch viele kleine Schritte, die Veränderung machen. Was es meiner Meinung nach auch braucht, und das zeichnet ja viele Unternehmer und Unternehmen ganz besonders aus, ist Neugier. So ein bisschen wie Wissenschaftler. Wie könnte es funktionieren? Wie ist das? Ich meine, das führt mich zum ganzen Themenkomplex künstliche Intelligenz. Jetzt sind wir seit 3 Jahren, befassen wir uns alle mit den verschiedenen Modellen damit, wie reagiert das? Die Dinge werden immer besser. Es heißt, sie werden, also die jetzt releaseden, herausgekommenen Versionen agieren auf Doktorandenniveau. Also das ist schon wirklich etwas, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Wir haben alle unsere Erfahrungen. Wir probieren es wahrscheinlich alle aus, da und dort auch im Betrieb einzusetzen. Jetzt ist es natürlich, textlich, wo du diese Dinge machst, wo du planerisch, wo du Dienstleistungen machst, vielleicht a priori einfacher auf die Schnelle einsetzbar. Auf der anderen Seite implementieren in der Produktion, in den Geräten, die auf den Markt kommen etc., die schwierigere Herausforderung. Aber umgekehrt, genau da liegt die Chance drinnen.
Ja.
Auch weiterzukommen, neue Produkte, bessere Produkte, hilfreichere Produkte auf den Markt zu bringen. Und in einem Land, in dem wir quasi so wie in Deutschland die Ingenieure erfunden haben und wo wir die Neugier, den Maschinenbau, die Umsetzung, die Qualitätsumsetzung eigentlich sehr gut können. Die Leute sind da, die Betriebe sind da. Fürcht man uns vor der Konkurrenz aus weiter weg, aus Asien, aus Amerika in verschiedenen Varianten. Dabei könnten wir das damit halten, nicht? Und ich glaube, diese Tools geben uns auch die Möglichkeit dazu, wieder aufzuschließen, vielleicht sogar auf die Überholspur zu kommen.
Ja, also da, das finde ich ja großartig. Jetzt erst vor ein paar Tagen ist ja das Interview rausgekommen mit dem Jakob Reiter, der sich ja wirklich mit AI in Unternehmen sehr stark auseinandersetzt und der sagt, wir sollten ja dankbar sein, dass uns die Amerikaner diese ganzen Modelle jetzt so quasi so weit gebracht haben. Wir müssen sie jetzt nur in unseren europäischen Unternehmen richtig einsetzen. Wenn wir das richtig machen, die da reinbringen, mit unserem Wissen füttern, ohne dass wir das kostenlos nach draußen geben, ja, sondern das so sicher innerhalb unserer Systeme aufsetzen, dass wir das machen können, dann sind wir eigentlich fast unschlagbar, ja? weil wir so viel Wissen, so viel Know-how haben in diesem Technikbereich. Ja? Was es, glaube ich, wichtig ist, gerade in dem Umgang mit der KI, sind zwei Sachen. Also die habe ich so mitgenommen jetzt aus den Erfahrungen in den letzten Jahren und auch aus den Gesprächen, die wir da geführt haben. Zum einen, ich muss mir einfach mein Unternehmen ganz genau in der Tiefe anschauen, weil wenn ich am Ende des Tages schlechte Prozesse habe und die in irgendeiner Art und Weise digitalisiere oder mit KI hinterlege, ja, dann habe ich halt einfach einen schlechten digitalen Prozess. Ja. Das ändert gar nichts dran. Ja. Das heißt, ich muss wirklich schauen, wo kann ich meine Prozesse so gut gestalten, dass sie dann auch pipifein funktionieren und dann kann ich sie digitalisieren. Mhm. Und das Zweite, das mir persönlich einfach auffällt, ist, dass sehr viele immer nur dran denken, wie macht mich KI schneller oder effizienter? Und ich glaube, die eigentliche Frage ist, wie macht mich die KI schlauer? Wenn sie mich nur schneller macht und ich habe eben auch wieder, ich habe vorher schlechte Lösungen gehabt und nicht gut gearbeitet, dann arbeite ich halt jetzt schneller nicht gut. Mhm. Ja. Wie kann ich die KI dafür lösen, meine Produkte besser zu machen? Nicht schneller. Aber wie kann ich meine Produkte, meine Dienstleistung besser machen durch KI? Wie kann ich sie nutzen, dass mir das hilft und dass ich selber davon auch profitiere? Vielleicht sogar menschlich auch davon profitiere, schlauer zu werden, Informationen zu kriegen, Gedanken zu denken, die ich vorher nicht selber gedacht habe. Ja, das so ist das eigentlich.
Nicht? Also, durch kleine Anstöße oder auch größere Anstöße in die richtige Richtung. Bin bei dir, ich glaube, mehr Produkte braucht es vielleicht nicht unbedingt, aber qualitativ wertvollere Ergebnisse, Dienstleistungen, Produkte wäre schon gut. Wir hatten ja vor gut einem Monat, sogar mehr als einem Monat, die Verleihung der Wilhelm-Exner-Medaille bei uns. Kurzer Exkurs, der Österreichische Gewerbeverein hat die Medaillenstiftung 1921 ins Leben gerufen, zu Ehren von Wilhelm Exner. Sehr umtriebiger Mensch, ein Verbinder zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, selbst verschiedenste Hüte aufgehabt, weit gereist, also wirklich jemand, der durchaus spannend gewesen wäre, einen Podcast zu machen und einen längeren. Und ihm zu Ehren wurde diese Auszeichnung gestiftet, die so an der Schnittstelle Entdeckung, Forschung, Entwicklung und aber unternehmerischer Umsetzung stattfindet. Gibt es, wie gesagt, seit über 100 Jahren. Was ich immer ganz gern dazu erwähne, nicht ohne Stolz, ist, um die Qualität dieser Laureaten und Laureatinnen herauszustreichen, unter diesen, ich glaube, es sind mittlerweile 246, sind immerhin über 10% Nobelpreisträger.
Wow.
Also das ist tatsächlich sehr wertvoll. Und da hatten wir vor einem Monat die letzte Ehrung. Die Medaille ging an den Sepp Hochreiter, der forscht in Linz und ist einer der Pioniere der künstlichen Intelligenz. Und was der im für Unternehmer leicht fasslich, also mich zu kompliziert, in irgendwelchen Algorithmen sich verlierend, logischerweise, uns mitgegeben hat, ist, künstliche Intelligenz ist ganz klar ein Werkzeug. Wir müssen lernen, damit umzugehen, so wie wir gelernt haben, zu fliegen vor 100, 120 Jahren, müssen wir auch, jeder von uns nämlich, versuchen herauszufinden, wie kann uns das Ganze nützlich sein. Und nach dieser Phase, ich zitiere, der Grundlagenforschung, die ja Jahrzehnte schon zurückgeht, und der Skalierungsphase, die wir in den letzten Jahren erleben, wo diese großen Large Language Models mit unfassbaren Energieverbräuchen auch auf kleinste oder vermeintlich einfache Fragen komplexe Antworten geben können. Tauchen wir jetzt gerade in diese dritte Phase ein, die er die industrielle KI nennt. Und er sagt, gerade kleine und mittlere Betriebe, die gut aufgestellt sind, die eine klare Vision haben von ihren Produkten und ihre Prozesse auch gut im Griff haben, die sind die Anpassung dieser KI-Systeme auf wirkungsvolle Anwendungen. Also ich brauche kein Riesenrechenzentrum für sehr, wie sagen wir mal, klar strukturierte kleine Konzepte. Dort, weiß ich, Telefon, nicht? Also früher gab es ein Callcenter, jetzt kannst du KI das machen lassen. Und das ist endenwollend, die Möglichkeiten, die man hier anwenden kann. Auch in komplexen Dienstleistungsunternehmen hat das ein Ende. Und es ist einfach nicht notwendig, ein Riesenrechenzentrum da laufen zu lassen dafür. Das kannst du im Kleinen auch abbilden. Und diese Schritte zu gehen, ich glaube, das wird die spannende Zeit in den nächsten Jahren sein für uns alle, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht wissen, wo die Reise hingeht und dass wir nicht genau, dass wir das nur erahnen können, so wie regelmäßig am Jahresende stellen wir uns hier und wahrscheinlich viele anderen auch, was wird das nächste Jahr bringen? Wohin wird es ungefähr gehen? Wie schaut es in 3 Jahren aus? Was erwarten wir, wo wir in 5 Jahren stehen? So ein bisschen zur Orientierung für alle, damit wir auch wissen, welche Schwerpunkte wir gerne erreichen wollen, welche Ziele wir gerne erreichen wollen. Aber seit KI ist das wirklich schwierig. Beispiel Verein, nicht? Was ist der Sinn eines Vereins? Wie der Name schon sagt, dass Leute zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Dinge vorantreiben, die sie alleine nur schwer vorantreiben können. Ähnlich ein Unternehmen. Warum gibt es ein Unternehmen? Weil es viele Dinge gibt, die kann ich alleine nicht machen. Ich brauche Investoren, ich brauche mehr Mitarbeiter, ich brauche verschiedene Skills, die ich allein alle nicht abbilden kann. Und dann kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung auf den Markt bringen. Jetzt gibt es sicher Dinge, die werde ich nie allein können, aber gerade im Dienstleistungsbereich, ich meine, wir haben auch schon darüber geredet, früher hast du einen Werbefilm gemacht, den hast du planen müssen, musst du das Skript machen, musst du das Schauspieler casten, brauchst die Location, brauchst die Requisiten, brauchst mehrere Takes, um alle Dinge gut im Kasten zu haben, musst du es nachher schneiden und so weiter, bis der Werbespot dann tatsächlich läuft. Na, da vergeht schon ein bisschen Zeit. Heute mit einem gescheiten Prompt, und ich sage gleich, ich kann es nicht, ich würde es gern können, also ich arbeite noch dran, ist das in einem Tag faktisch erledigt. Und das kann einer allein. Diese Veränderung finde ich doch schon sehr substanziell.
Ja, ich glaube schon. Also es gibt halt Branchen, wo es einen größeren Einfluss hat, ja. Und wo man sich dann auch neu erfinden muss. Ich glaube, das ist ja eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, wo du vorher gesagt hast, diese Mut zur Veränderung. Ja, wenn sich etwas tut, wenn irgendwas ein bisschen disruptiv ist in meiner Branche, ja, dann kann ich mir jetzt in meinem Kämmerlein vergraben, versuchen, alles abzuschotten und solange es noch irgendwie geht, das so zu machen, wie ich es immer gemacht habe. Ja. Oder ich mache die Tür auf und schaue, was draußen passiert und passe mich auch an. Das Beispiel Video finde ich deswegen so großartig, weil ich ja nicht glaube, dass es in 10 oder 20 Jahren keine Filmemacher mehr geben wird. Ja, genauso wie die Fotografie die Maler ja nicht zerstört hat, ja, oder das Fernsehen nicht das Radio zerstört hat und auch nicht das Kino zerstört hat. Ja. Nur nicht einmal die Streamingdienste haben es geschafft, dass die Kinos alle pleite gehen, was man ihnen immer alles so vorausgesagt hat. Genauso wird es da auch sein. Also ich glaube, ich muss nur wissen dann, wie nutze ich diese neue Technologie? Wie kann ich es machen? Wie kann ich das auch meinen Kunden, meinen Partnern anbieten? Weil was ich nicht glaube, ist, dass wenn ich heute einen Kunden habe, der, ich weiß es nicht, im Stahlsektor tätig ist, ja, dem seine Kernaufgabe ist, nicht Imagefilme zu drehen. Ja. Der wird das weiterhin auslagern. Da gibt es nicht der KI. Da gibt es halt dann jemanden, der einen Videofilm für ihn umsetzen kann, so wie er es gerne hätte, der seinen Werten entspricht, der das alles macht. Ja. Und es dauert halt vielleicht statt 6 Wochen oder 8 Wochen eben nur mehr 5 Tage, bis und fix fertig hat und es kostet vielleicht nicht mehr 70.000 Euro, wie es vor ein paar Jahren noch gekostet hat, sondern, sage ich mal, eine Hausnummer nur mehr 7.000 Euro. Ja. Aber am Ende des Tages wird er jemanden brauchen, der es ihm macht. Und da ist ja nur die Frage, bin ich's oder ist es einer von meinen Mitbewerbern, der sich eben ausgestellt hat und der gesagt hat, ja, stimmt, ich muss jetzt nicht mehr vielleicht mit der 100.000 Euro 35 mm Superkamera daherkommen und mit Licht- und Pipapo-Geschichten, die einfach aufwendig sind und mit einem Personalaufwand, wo ich mit 12 Leuten hoch anrücke, um ein Video für einen mittelständischen Industriebetrieb zu machen. Ja. Sondern es geht mit weniger Aufwand und das Ergebnis ist nicht schlechter. Da sind wir dann wieder bei der Geschichte, ja, wie nutze ich es klug? Wo hilft es mir, meine Produkte, meine Ideen weiterzuentwickeln und besser zu machen?
Genau, und ich komme wieder zurück zur Neugier und ich muss aber auch verstehen können, was möglich ist, jetzt nicht bis ins letzte Detail, also Beispiel Auto und gar nicht auf Verbrenner und Elektrik, sondern Auto in Betrieb nehmen. Also ich muss wissen, wie ich ein Auto in Betrieb nehme, um damit umgehen zu können. Ich muss, und wir haben es alle gelernt, bei Gott nicht wissen, wie der Motor wirklich funktioniert.
Nein.
Und vor allem, wenn man eine Panne hat. Ich muss es nicht reparieren können.
Aber ich muss wissen, wo ich den ÖMTC erreiche oder den Arbe.
Ja, genau. Ich muss die Hilfe wissen und ich muss mir zu helfen wissen. Das gilt aber grundsätzlich für alle Herausforderungen. Und ich glaube auch, dass der Stahlproduzent nie ein Spezialist oder unwahrscheinlicherweise ein Spezialist im Werbefilme drehen geht dann doch etwas an seiner Kernkompetenz vorbei. Und auch da ist der Kosten-Nutzen natürlich klar zu bestimmen. Finde ich eine richtige Überlegung. Was auch ein wichtiger Teil ist, ist, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Also Vertrauen nicht missbrauchen. Ich glaube, das halte ich für einen ganz essentiellen dritten Teil in diesem Wording von Mut, Neugier, Vertrauen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Jemanden, dem ich nicht vertraue, das wird nicht wahnsinnig produktiv werden. Ne?
Schwierig.
Wen hätte ich gerne als Kunden? Jemanden, den ich misstraue? Ich glaube auch nicht, dass das wirklich wahnsinnig lang halten wird. Und tunlichst nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich habe es vorher gerade gesagt. Ich glaube, die Enttäuschung ist das Schwerste, wieder auszubügelnde, was man zustande bringen kann. Da kann man dann noch so produktiv und noch so kluge Produkte anbieten. Wenn das Vertrauen missbraucht ist, dann ist es in der Regel vorbei.
Ja, Stefan, ich glaube, das ist auch jetzt ein gutes Schlusswort fast für unsere
Sache. Ja, das ist tatsächlich.
Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir wünschen uns am Ende des Tages weniger bürokratische Hürden, dass die Unternehmer sich eigentlich schon seit Jahrzehnten immer wieder wünschen.
Ich musste ins Wort fallen. Ich möchte es, glaube ich, nicht nur auf Blick Unternehmer wünsche sich von der Politik oder von der Verwaltung was. Ich glaube, das geht uns alle was an.
Ja.
Ich glaube, wir brauchen einen klugen Umgang miteinander. Wir müssen Dinge, die wir für nicht wirklich nötig halten, einfach über Bord hauen. Bitte werfen wir es weg. So wie man, ich weiß nicht, alle nehmen sich das immer vor, ich auch, über Weihnachten miste ich ein bisschen aus. Zwischen den Jahren ist so schön Zeit, da kann man das alles machen. In Wirklichkeit ist die Zeit dann doch nicht da. Oder auch im Sommer machen wir das so gern. Aber wir müssen wirklich regelmäßig ausmisten. Und zwar alle Dinge, die wir einfach nicht mehr brauchen, bitte hauen wir es einfach weg oder lassen wir es bleiben. Nützt man dafür die neue Kraft oder auch das neue leere Regal dafür, dass wir was Gescheites Neues hineinstellen und aufbauen? Nützt man unsere Energie für neue Ideen, neue Produkte, neue Dienstleistungen? Und schauen wir auch, dass wir uns gegenseitig nutzbringend sind? Weil ich habe vorher gesagt, nicht, was ist der Nutzen eines Vereins in Zeiten der künstlichen Intelligenz und auch des Internets, wo du alles überall auch kriegst, wenn du unbedingt willst. Und das ist genau das, der Austausch auf Augenhöhe. Erzähl mal von dir, erzähl mal von deinen Herausforderungen, ich erzähle dir von meinen Ideen. Und zusammen werden wir recht bald auf Dinge stoßen, die uns in ein gemeinsames und auch mit anderen Leuten Projekt hineinführt, die uns neue Chancen aufmachen, wo wir was Neues lernen können und wo wir insgesamt einfach mit Spaß, auch ganz wichtig, mit mehr Spaß produktiv in die nächste Zeit gehen können. In diesem Sinne, mein lieber Sascha, jetzt habe ich dir, ich habe den Anfang und ich mache den Schluss, wenn du mir nicht böse bist. Freue ich mich Gerne. Sehr auf das kommende Weihnachtsfest, auf das nächste Jahr. Es wird Gott sei Dank wieder spannend sein.
Ja.
Ich wünsche dir alles Gute. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine tatkräftige Unterstützung durch all diese Podcasts durch. Ist gar nicht so trivial, so viele Podcasts am Stück zu produzieren.
24 Podcasts in 24 Tagen zu machen, ist challenging.
Ja.
Für beide, weil du hast ja die Hälfte auch gemacht.
Ja. Aber es hat großen Spaß gemacht. Ja, herzlichen Dank dafür. Und toi, 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 alles Gute dir und deinen Lieben. Und
Dankeschön.
Euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, gut, schönes Fest, guten Rutsch und auf bald.
Genauso von mir und auch dir, Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank auch dem ÖGV für die gute Zusammenarbeit jetzt bereits in der 6. Staffel.
Ich klopfe auf die Brust, das war wirklich gut. Danke dir.
Cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi